Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Mit dabei wie immer Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica.
Ja, hallöle.
Außerdem mit dabei Wolfgang Paul. Hallo, Wolfgang.
Hallöchen, endlich kommt wieder Sonne in mein tristes Leben. Ich sehe euch.
Ja, ja.
Wunderbar.
Wobei ich muss sagen, also jetzt gerade im Moment scheint bei mir die Sonne. Die Solaranlage pumpt. Außerdem mit dabei ist Michael Scharnberg. Grüß dich, Michael.
Moin, ich grüße euch. Ich habe mich schon auf euch gefreut.
Und wir haben heute einen Studiogast, das ist nämlich Jens Zippel. Wir kennen ihn aus YouTube und das war wirklich jetzt heute nicht so geplant, aber ich habe gerade, bevor ich hier hochgekommen bin in mein kleines Studio, habe ich noch ein Video von ihm geguckt, wo er ganz begeistert von seinem neuen Tesla war, Tesla Model Y, und vor allem von seiner Farbe, die ich furchtbar graulich finde. Ganz furchtbare Farbe. Aber so sind Geschmäcker eben verschieden. Grüß dich, Jens.
Ja, hallo, Jerome. Kann ja nicht jeder einen guten Geschmack haben, ne?
Ja.
Dankeschön. Sehr gut.
Nee, also ganz ehrlich, ich finde die Farbe, also mir gefällt die Farbe ehrlich gesagt nicht. Und ich versuche mich immer daran zu gewöhnen, weil alle sie so toll finden, aber ich finde sie blöd. Tut mir leid.
Also zur Erklärung, das ist das Midnight Cherry Red. Also falls ihr nicht wisst, welche Farbe er spricht.
Genau, es kann ja nur diese Farbe sein. Das ist ja die einzige Farbe, die einfach nicht cool ist. Aber
wie wäre es mit Schwarz?
Unterschiedliche Meinung.
Ist ja nicht mal eine
Schwarz,
Farbe.
Schwarz ist langweilig und Schwarz das sage ich, wo ich ein schwarzes Auto fahre.
Ja, also mein Model Y ist ein blaues geworden. Davor hatte ich ja das Model S oder habe es ja immer noch in Schwarz, aber das ist furchtbar zu putzen. Michael, wie geht's dir?
Tja, ich bin im Urlaub und ich melde mich hier aus dem Hotelzimmer. Ich hoffe, dass ich hier einen guten Ton habe.
Klingt ganz gut. Wo bist du denn?
Ich bin auf Mallorca. Lass mir die, nee, das stimmt nicht, nicht die Sonne auf den Bauch scheinen, weil ich gar nicht so ein Sonnentyp bin. Aber ich bin hier auf Mallorca zwischen Alcudia und Polencia in einem wunderschönen Hotel. Und ja, genieße ein bisschen die Freizeit.
Wenn du schon mal dort bist, es gibt ja jetzt seit kurzem auf Mallorca auch Supercharger, ne?
Ja, genau, da werde ich auch demnächst hinfahren. Ich habe nämlich einen Aufruf gestartet, ob da nicht jemand Lust hat, mit mir ein Video zu drehen über Autogeschichten, also Tesla-Geschichten auf Mallorca. Hat sich einer gemeldet, der hat aber keine Lust auf Video. Und so bin ich jetzt davon ausgegangen, dass ich da keinen mehr finden werde und werde einfach mal demnächst dahin fahren und mich da so ein bisschen mal die Zeit vertreiben und zu schauen, vielleicht erreiche ich da noch jemanden, der vielleicht nochmal Lust hat, ein paar Worte dazu zu sagen. Es sind in der Tat äußerst viele Tesla hier mittlerweile auf Mallorca und das funktioniert einfach. Ne?
Wurde aber auch Zeit, dass da endlich Supercharger hingekommen sind. Das hat ja sehr, 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 sehr lange gedauert.
Ne? Sind aber, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Stores, wenn ich mich echt erinnere. Aber heute haben wir eigentlich ein ganz anderes Thema. Das ist nämlich heute ein, ich will mal fast sagen, ein emotionales Thema. Denn wer heute einen harmonischen Podcast erwartet, der ist hier heute völlig falsch, will ich mal sagen. Denn es gibt da ein paar Themen, die mich fürchterlich aufregen. Und ich bin gespannt, ob ihr das genauso seht oder ob ich mit meinem Standpunkt da völlig allein dastehe. Mhm. Das würde mich interessieren. Deswegen ist auch der Jens da, weil der Jens hat ein Video dazu gedreht. Könnt ihr auf Move Electric schauen. Und ja, was mich zurzeit wirklich aufregt, und das war schon mal so vor 2, 3 Jahren, denke ich, dieses ganze E-Auto-Bashing. Und zwar diese ganze Mainstream-Medien, wie die mit ihrer Verantwortung umgehen, das glaube ich, ist nämlich nicht richtig. Und da möchte ich heute mit euch drüber reden, denn ich glaube, hier kommt es nur auf Klickzahlen im Hier und Jetzt an. Der Klick und die Reichweite im Jetzt ist wichtig, aber was wollen Sie damit, was Sie damit anrichten am Ende des Tages, dass Sie das Stammtischgelaber sozusagen befeuern und am Ende leiden wir alle drunter. Und das ist was mich völlig stört. Und zwar, Wolfgang, du hast letztens auch die Stern-TV-Serie am Sonntag, den 7.7., wenn ich mich nicht täusche, war das, gesehen. Und da ging es auch um E-Mobilität. Kai Ebel war da als Sportmoderator. Und ich glaube, diese Diskussion, die wir hier führen, in den ganzen Chip, Golem und wie sie alle heißen, ich glaube, das ist nur in Deutschland und Italien zurzeit ein Problem, denn in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in Amerika und China, da macht man sich keine Gedanken mehr um die Verbrenner. Und hier möchte ich heute ansetzen, wenn es nämlich um die Mainstream-Medien geht. Solche Dinge, wie letzten Sonntag im Stern TV verbreitet worden sind, ist am Ende des Tages ein Problem, weil wenn alle das glauben, und das gucken ja viele Menschen, wenn das wirklich alle glauben und die wirklich an ihre Verbrenner festhalten, dann wird die Automobilindustrie über kurz oder lang meiner Meinung nach wirklich Schiffbruch erleiden. Dann werden wir diejenigen sein, die vielleicht noch die Blechteile für jemanden biegen oder die Karosserien herstellen. Aber wir werden nicht mehr die führende Autoindustrie sein, die wir heute einmal sind, weil alle anderen konzentrieren sich auf E-Mobilität. Und die Chinesen, die arbeiten im Dreischichtsystem mit den Entwicklern und nicht mehr in der Produktion. Und ich glaube, da hängen wir ganz weit zurück. Und diese Sendungen, wie zum Beispiel Stern TV und Co., die befeuern das Ganze. Und darüber möchte ich heute mit euch reden.
Jens, du hast ja zu dem Thema erst ein Video gemacht. Das war auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Und dieses Video ist ja ziemlich steil abgegangen. Also es scheint durchaus ein Thema zu sein, das die Leute interessiert.
Konkret ging es um einen Chip-Artikel, der sozusagen eine der letzten Domänen an den Stammtischen der E-Autos auch noch zerstören wollte, nämlich die Betriebskosten von E-Autos. Da hieß es dann in der Überschrift, E-Autos auf lange Sicht viel teurer als Verbrenner, also in den Betriebskosten, ja. Und da ging es im Prinzip um eine Studie, die aus USA gekommen ist, wo es dann hieß, also laut Chip hieß es in der Studie, dass dann plötzlich Elektroautos viel höhere Wartungskosten haben auf lange Sicht. Aber in Wirklichkeit ging es in der Studie um die ersten 90 Tage nach der Auslieferung und auch nicht um Kosten in dem Sinne, sondern um Beschwerden und Probleme der Käufer wegen irgendwelcher kleineren oder auch größerer Mängel von verschiedensten Herstellern. Also es hatte im Prinzip gar nichts mit Wartungskosten oder Betriebskosten zu tun. Und das Ganze hat mich einfach so aufgeregt, dass ich da spontan eigentlich ein Video gemacht habe. Es gibt ja noch ganz viel mehr andere Themen, die viel schlimmer sind, wie Michael schon gesagt hat, also diese Stern-TV-Sendung, Kai Ebel und Co. Das kenne ich natürlich auch alles. Da mache ich selten Randvideos drüber, wo ich mich selber drüber aufrege. Aber gerade bei dieser Sache, ja, da ist mir der Kragen geplatzt. Und das hat auch wirklich viele Leute angesprochen. Und viele Leute sehen das natürlich genauso.
Wobei bei dieser angesprochenen Studie ist es ja so, du hast es ja gerade gesagt, 90 Tage, darum ging es um diesen Abschnitt. Da hat man sowieso überhaupt keine Kosten, weil da hat man ja Garantie.
Gesehen davon,
also kostet es ja sowieso nichts. Ja, also völlig hirnrissig. Wir wollen noch mal ganz kurz, Wolfgang, über Kai Ebel sprechen, aber auch nur ganz kurz, weil wir haben darüber schon mal gesprochen, aber du hattest ihn angeschrieben per E-Mail und er hat ja auch tatsächlich geantwortet und dann hattet ihr einen durchaus längeren Dialog per E-Mail, aber so richtig einsichtig war Karl Ebel nicht, ne?
Ja, Telenovelas haben ja immer die Form, dass sie geskriptet sind, ne? Und dann wird was vorgegeben und so erschien das auch. Wie eine Soap-Opera, ne? Alles geskriptet, der Dieter Könnes, der Moderator, der da aufgetreten ist, ein Verbrennerfreund, also das konnte durchblicken lassen, also er hat es durchblicken lassen. Man sah das ganz deutlich, wo die stehen. Was ich finde, was ein Problem ist, wenn Prominente diesen Status haben, weil viele gucken ja, ne? Das ist ein Sportmoderator, der macht, kommt ja aus dem Rennsport, ist ein Petrolhead und ist ja alles nicht schlimm. Aber wenn man dann so Nonsens redet, dann folgen die Leute, ne? Dann gucken die natürlich genau solchen Prominenten auf den Mund und werden dem einiges abgewinnen. Und die Klatscher im Hintergrund, die man dann gehört hat, also es war rundherum irgendwie so, es driftete in so eine Lächerlichkeit ab. Ne? Gerade wenn man Gäste einlädt, die zwar von so einem Umweltschutz oder Umweltverband waren ja zwei Gäste, die haben auch davor pro Argumentation abgeliefert, aber ein reiner, ich sag mal, ein Elektrofahrer, der mit seiner Erfahrung da eingestiegen ist und mal ein bisschen was hätte zu sagen können, der fehlte also vollkommen. Der Drift ist dann ganz klar, ne? Ein Prominenter, der redet, den kennen alle und der sagt, nee, willst du mal so Probe fahren, hier so ein Elektroauto, sagt er, nee. Ne? Da fängt das schon an. Man weiß doch schon, wo das hinläuft.
Ja, absolut. Michael, du hast ja gesagt, Mainstream-Medien haben eine gewisse Verantwortung. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag diesen Begriff Mainstream-Medien nicht besonders. Ich präferiere da eher große Medien oder auflagenstarke Medien. Es gab vor kurzem in Facebook, habe ich das entdeckt, einen Artikel bzw. ein Posting von Focus Online, wo ein Zitat von Oliver Blume genannt worden sind. Das lautet wie folgt: E-Autos sind inzwischen technisch überlegen. Und das ist ja eigentlich pro Elektro. Also ist es oft so, dass auch in den großen Medien pro Elektro geschrieben wird. Aber, und jetzt kommt's, dann kommen eben die ganzen Kommentare. Und ich will mal ein, zwei Kommentare mal uns zum Genusse vorlesen. Der erste Kommentar: Zum Glück weiß man als technischer Praktiker ja, was von dieser Technik zu halten ist. So einen verdammten Scheißdreck kann ja nur eine Hohlbirne behaupten. So, das war also der erste Kommentar. Und es geht weiter mit dem nächsten Kommentar. Wären Sie überlegen, würden Sie sich von alleine durchsetzen und sollten nicht befohlen werden? Da frage ich mich, wer hat denn bitte befohlen, dass man ein E-Auto kaufen muss? Weiter geht's. Alleine der Grund, dass man mir diesen Schrott aufzwingen will, heißt für mich, ich kaufe keins. Ich habe zweimal in so einer Schrottkarre gesessen und beides Mal sehr schlechte Erfahrungen gehabt. Übrigens war eines dieser Schrottfahrzeuge bei dem Ami in Grünheide gebastelt worden. Und das soll ja angeblich der beste Müllhaufen sein. So, ihr merkt schon, die Stimmung ist relativ aufgeheizt. Und ich weiß nicht, Michael, wie es dir da geht. Wenn ich solche Kommentare lese, kriege ich durchaus einen Hals. Aber ehrlich gesagt, ich antworte nicht mehr, weil ich das auch einfach nicht mehr wertschätzen will, was sie da zusammenschreibseln.
Aber genau das ist ja der Punkt. Deswegen machen wir heute diesen Podcast, weil diese Kommentare, die du da eben vorgelesen hast, die lese ich natürlich auch zuhauf und ich argumentiere da auch kaum noch gegen. Aber es ist nicht am Ende des Tages so, dass diese ganze, die Diskussion überhaupt nicht mehr vernünftig geführt wird. Das wird einfach nur noch beleidigt, ganz oft. Und wenn die Diskussion vernünftig geführt werden würde, dann, da können wir vielleicht auch in die Podcast-Beschreibung einmal den ARD-Tagesschau ab Minute 7 den Link reinpacken, weil da wird ganz klar erklärt von dem Maximilian Fichtner. Genau. Da wird ganz genau erklärt, wo die Elektromobilität heute steht. Und das sind Fakten. Und so, Uwe hat auch in meinem neuesten Video, was nächste Woche online geht, hat Uwe auch nochmal gesagt, lasst uns gar nicht mit den Leuten auseinandersetzen, die solche Kommentare schreiben, sondern lasst uns die Fakten auf den Tisch packen. Und dann, ja, am Ende wird man jeden damit eigentlich überzeugen, außer es ist so eine Hohlbirne, die dann selber schreibt, wir sind die Hohlbirnen.
Also mir geht's ja auch mittlerweile total ähnlich mit den Diskussionen. Ich habe die früher auch geführt und wirklich wahnsinnig lange, wahnsinnig ausführlich geführt. Ich führe sie auch nicht mehr. Was ich aber immer ganz schlimm finde, und das ist sowas, was ich heute noch gerne drunter schreibe. Ich mach dir dein Auto nicht madig. Warum machst du mir mein Auto madig? Warum sagst du mir, dass für mich etwas nicht funktioniert, obwohl ich doch beweisen kann, dass es für mich funktioniert, weil ich fahre ja dieses Auto jeden Tag. Und das finde ich ganz schlimm, also dass Leute herkommen und sagen, das funktioniert nicht. Ja doch, ich fahre ja mit dem Leaf.
Also Leute, das ist ja so ein bisschen so wie früher, sage ich mal, die Rivalität zwischen, weiß ich nicht, Opel und Ford oder Opel und VW Golffahrer und Kadettfahrer oder was weiß ich, ja. Also die haben sich früher auch zerrissen in der Luft. Wie kann man nur so eine Schrottkarre fahren? Bla bla bla. Mülleimer, Blech, Bettpfanne. Wie wurden die Autos des gegnerischen Lagers nicht immer bezeichnet? Ja, und jetzt ist es halt so, dass das Ganze auf eine gesamte Antriebsart quasi gelegt wird, nämlich auf die Elektromobilität. Und ein bisschen lächerlich finde ich das Ganze schon, wenn es nicht so ernst wäre. Ja, also diese Kommentare kenne ich natürlich auch alle. Ich erlebe sie unter meinen Videos auch. Nicht extrem, aber doch immer wieder und immer auch dieselben Kommentare, ist völlig klar. Ab und zu fühle ich mich genötigt, mal zu antworten, aber wirklich nur ab und zu, wenn ich irgendwie gerade in der Stimmung bin. Aber Leute, ihr sagt, oder was Uwe sagt, mit den Fakten zu überzeugen. Ich glaube, dass die Leute, die solche Kommentare schreiben, die kannst du einfach gar nicht mit Fakten überzeugen. Die kannst du überhaupt nicht überzeugen, weil sie es nicht wollen.
Die wollen keine Fakten hören, das kannst du vergessen. Es ist einfach
eine Ablehnung, die grundsätzlich ist und die hat auch eine Historie. Also das ist ja nicht so, dass die Elektromobilität von 2012 an, wo die ersten Teslas quasi auf der Straße waren, schon da war, sondern das Ganze ist ja gewachsen und hat auch viel mit gewissen Entscheidungen unserer Regierung zu tun, muss ich aus meiner Sicht zumindest so feststellen. Dass viele dieser Entscheidungen, die Ampel getroffen hat, bei vielen Leuten sogar Ängste hervorruft, auch richtig Existenzängste, mögen sie begründet sein oder nicht. Weil letztendlich geht's ums Geld, um also das, was ich überhaupt mir leisten kann, wie ich mein Leben bisher gelebt habe, das muss ich jetzt ändern. Wir haben ja auch einen Klimawandel, ja, und darum propagieren wir ja überhaupt die Elektromobilität. Wenn wir das alles nicht hätten, ja, dann würden wir bis in alle Ewigkeit Verbrenner weiterfahren. Wahrscheinlich, weil niemand auf die Idee gekommen wäre, Elektroautos zu bauen heutzutage. Aber es ist nun mal so, wir machen das ja auch nicht nur, weil das eine überlegenere Technik ist, sondern weil wir damit zumindest ein Stück weit die CO2-Emissionen reduzieren wollen. Dass wir mit dem E-Auto die Welt nicht retten, dürfte ja wohl auch allen klar sein. Aber wenn wir schon individuell mobil sein wollen mit einem Auto, ja, dann bitte mit einem Auto, was so wenig wie möglich an Schadstoffen emittiert. Und das ist nun mal das E-Auto. So, Punkt. Wie war die Frage?
Ja, genau. Absolut. Ich hatte gar keine Frage gestellt, aber es war völlig. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie es denn jetzt unter diesem Video, was du da gemacht hast, mit den Kommentaren dann tatsächlich aussah. Du hast ja dazu aufgerufen, kommentiert. Was haben denn die Leute kommentiert?
Ja, ich habe dazu aufgerufen, dass wir unsere eigene Studie machen zu den Betriebskosten. Das war sozusagen mein Tenor dieser ganzen Sache, weil ich eben auch beweisen wollte, durch Leute, die praktisch E-Auto fahren, wie hoch Betriebskosten wirklich sind. Und da habe ich jetzt, glaube ich, 2000 Kommentare oder so, wo natürlich 95% Leute sind, die eben sagen, Betriebskosten, was ist das denn? Seitdem ich E-Auto fahre, habe ich so gut wie keine Ausgaben mehr. Ist einfach auch Fakt. Ein paar Kommentare sind da drunter, das ist aber sehr verschwindend gering, die eben das Übliche kommentieren. Bei dem Schrott braucht man nicht weiter drüber sprechen, bla bla bla, ihr kennt das alles. Das ist aber jetzt da wirklich sehr, sehr verhalten. Das Schlimmste, was ich hatte, war tatsächlich mal unter einem Short. Also da ging es wirklich zur Sache. Da hatte ich gerade ein Audi e-tron SQ8 zum Testen. Das ist ja nun wirklich auch ein Schlachtschiff. Und der hat ja auch offensichtlich scheinbar nicht den besten Ruf, zumindest nicht unter Verbrennerfahrern, weil es eben so ein Riesen-E-Auto ist. Und damit stand ich im Winter auf der Autobahn im Stau bei Eis und Schnee und habe dann ein kleines Short gemacht von 50 Sekunden, wo ich gesagt habe, hier, ich stehe mit dem E-Auto auf der Autobahn im Stau, Vollsperrung, keine Ahnung, wie lange es dauert. Ich habe keine Angst, dass mir der Akku leer geht und überhaupt hier neben mir stehen die ganzen Verbrenner und Diesel und verpesten die Luft und ich stehe hier ohne Emissionen und kann das jetzt noch stundenlang aushalten. So, das war quasi das Short, ja, und das mit den ohne Emissionen. Und die anderen verpesten die Luft. So, das war der Aufhänger, dass ich, glaube ich, 5.000 bis 8.000 Bashing-Kommentare unter diesem Video, was übrigens 260.000 Klicks hatte bis heute, habe ich wirklich 5.000 Hass-Kommentare bekommen, die eben die übliche Schubladen aufgezogen haben, wie dein Auto verpestet doch die Luft mehr als mein Diesel und bla bla bla. Ihr kennt das alles, ne? Ja, also das war wirklich das schlimmste Video von allen, was Kommentare angeht. Ansonsten ist es bei meinen Videos, muss ich sagen, relativ gesittet, weil ich in meinen Videos auch nicht so polarisiere wie manch anderer YouTuber, sondern ich behandle das Thema auch relativ sachlich. Aber letztendlich gibt es natürlich schon ab und zu Kommentare, aber das nimmt zumindest nicht überhand. Also da bin ich bei mir auf dem Kanal noch einigermaßen safe.
Ich glaube, und deswegen gucke ich deinen Kanal auch so gerne, diese Sachlichkeit finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, weil da Emotionen reinzubringen ist schwierig, wobei es bringt vielleicht mehr Klicks, klar, wenn man dann auch noch die schöne Headline dazu macht, logisch. Aber ich denke, man sollte sich auch mal, oder wir sollten uns vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, warum das eigentlich so ist. Also warum sind die Leute so eingestellt, wie sie eingestellt sind? Warum kommentieren sie mit solchen Kommentaren? Wolfgang, wir werden ja demnächst auch eine Psychologin dazu befragen, aber was ist denn deine persönliche Meinung dazu, warum die Leute sowas kommentieren?
Wenn ich jetzt triggere und sage Seitenbacher, was läuft dann in euren Köpfen ab?
Seitenbacher, lecker, exakt, lecker, ne? Lecker.
Das Seitenbacher, ist Bergsteigermüsli von Seitenbacher. Genau.
Ich habe noch in keiner Reklame.
Wo war das jetzt, der Werbeblock, ja?
Ich habe in keiner Reklame so oft, dass jemand das wiederholt, immer wieder, Seitenbacher, nur mit Seitenbachermüsli. Und wenn wir jetzt die Historie des Verbrenners, um auf den Punkt zu kommen, mal sehen, wir haben knapp 150 Jahre, glaube ich, sind es ja jetzt, haben wir eine Verbrennergeschichte und die Leute sind da ja reingerutscht. Wir waren ja alle mal Verbrennerfahrer, ne? Alle. Ne? Ich denke jetzt, keiner ist mit dem E-Auto direkt gestartet. Und das
außer in der Fahrschule, da bin ich Verbrenner gefahren, aber ansonsten bin ich tatsächlich Elektroautofahrer. Ja, durch und super. Durch.
Du bist ja auch noch ein junges Küken, Jessica.
Ja, ja, ich weiß. Aber so jung ja jetzt auch nicht mehr. Also Küken, naja.
Und ich denke, wir haben ein Bewahrerprinzip. Ne? Wir haben ein konservatives Bewahrerprinzip. Die Leute möchten das nicht abgeben. Die fühlen sich jetzt genötigt. Ich habe einen Freund gehabt vor Jahren. Ich habe den ersten Wagen gefahren, den Smart Eco. Ein wunderschönes kleines Fahrzeug. War mein Einsteigerfahrzeug in Elektromobilität. Bin dann zum Freund gefahren und da haben wir das thematisch mal kurz angesprochen. Das ist jetzt Jahre her und er sagt, schon damals, ich lasse mir doch mein Auto nicht vorschreiben, was ich da fahren muss. Und da konnte man schon sehen, was sich da abzeichnet in den Köpfen, dass Menschen denken, ihnen wird was weggenommen. Statt gegeben wird ihnen was weggenommen. Und ich glaube, dieses Bewahrerprinzip, das werden wir wahrscheinlich nächsten Podcast ja hören, wie eine Psychologin damit umgeht und was sie da sagt. Ich glaube, das ist ein sehr starkes Prinzip, dass jemand Elektromobilität dann verneint und sagt, nee, da kommt ein Wechsel nicht mit mir. Ne? Ich mache diesen Umstieg einfach nicht mit. Transformation, wohin, was? Wir hören es ja immer, ne? Staubsauger nicht ausgereift, diese Elektrokacke. Und ich erinnere mich an den Alexander Bloch, der bei uns ja im Buch was geschrieben hat, 18 Elektrogeräte hat jeder im deutschen Haushalt. Da muss man sich mal vorstellen. Ich weiß noch, so ein Vorwerkstaubsauger, der über 30 oder 40 Jahre hält, und hier, gerade mit dem Elektroauto, fängt man an, das zu kritisieren, sagt, nee, Elektromotor und Elektroauto, das hat überhaupt keinen Bestand und hält nicht durch. Ne? Also wir sehen diesen Nonsens in all diesen Diskussionen.
Ist ja ein Thema, was der Jens schon angesprochen hat, die Politik, weil wenn die CDU eine Umfrage macht unter anderem und sagt, Verbrennerverbot ab 35, da suggerieren wir ja schon förmlich, dass wir die E-Autos vorschreiben, und das ist ja genau nicht der Fall.
Michael, ich wollte dich ansprechen, und zwar, als wir uns kennengelernt haben, habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass du Elektromobilist bist, weil du kommst ja eigentlich aus der Verbrennerfraktion, genauso wie der Owe, der auch der typische Petrolhead war. Du warst begeistert von Autos, von den Motoren. Es gab ja auch mal einen Bericht über dich, wie du ein Auto restauriert hast. Ich glaube, in Automotorsport war das, wo du also wirklich geschwärmt hast von dem Auto, und dann fährst du Elektroauto. Was war denn für dich persönlich der Auslöser, dass du gesagt hast, so, jetzt ist Schluss mit Verbrenner, mehr oder weniger, und jetzt setze ich mich nur noch in Elektroautos. Was war für dich denn eigentlich der Auslöser?
Also genauso wie Wolfgang das eben gesagt hat, im Grunde genommen, auch Owe sagt in meinem Video demnächst, wenn einer mal Elektroauto gefahren ist, dann ist er infiziert. Und so war es für mich auch. Ich liebe ja das Automobil in gänzlicher Form. Vom Oldtimer bis über den Verbrenner, bis über ein E-Auto. Ich repariere sie ja auch alle. Mittlerweile sind knapp 40% in meiner Werkstatt E-Autos, das ist richtig. Aber dennoch überwiegt ja zurzeit immer noch der Verbrenner. Und es gibt ja auch schöne Verbrenner, also Kulturgut. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, ich bin Verbrennerverhasser oder so. Überhaupt nicht. Was aber überzeugt, und das ist das, was Wolfgang sagt, es wird ja nichts weggenommen, sondern du kriegst eigentlich was dazu. Das ist ja das Verrückte. Alle denken, ihnen wird was weggenommen. Das schnelle 5 Minuten tanken wird dir weggenommen, du musst ja 20 Minuten an der Ladesäule stehen. Aber in Wirklichkeit kriegst du ganz viele Dinge dazu. Und das, als Owe mich das erste Mal mit seinem Tesla Model S 75er war das fahren lassen hat, war ich sofort infiziert, hab in die Seitenspiegel geguckt, die Silhouette vom Fahrzeug, der Anzug, das leise dahingleiten, der Drehmoment, da bist du sofort infiziert und sagst, wie geil ist das denn? Und wenn du dann auch damals, heute ist es nicht mehr ganz so wie damals, aber an die Supercharger gefahren bist, dann bist du sofort mit anderen in Gespräche gekommen. Du hast dich unterhalten. Heute sitzen sie alle und gucken Netflix in den Autos. Aber auch da hast du wieder was zubekommen. Im Keimverbrenner kannst du Netflix oder whatever gucken. Also das sind halt so viele Vorteile, die man durch E-Mobilität gewonnen hat, und da wird dir nichts weggenommen.
Gerade dieser Wandel kann ich ganz gut an einem Beispiel festmachen, weil mein Onkel, der ist studiert Landmaschineningenieur, das heißt, der hat eigentlich Diesel im Blut, wenn ein Traktor vorbeifährt, der hört, ob der gut läuft oder nicht läuft, und weiß sofort, was Sache ist, und der hat immer gesagt, Elektroauto und Gottes Willen, und warum hast du dir eins gekauft und bist doch wahnsinnig, und der war immer total dagegen, hat gesagt, Elektroauto niemals, da kauft er sich lieber, bevor das dann verboten ist, nochmal einen ganzen Satz Verbrenner und stellt die sich auf den Hof drauf. Und das letzte Mal, wo ich meine Familie besucht habe in NRW, da war der Ton plötzlich ganz anders, da hat er dann mich gemeint, ja, also am Elektroauto führt ja eh kein Weg mehr dran vorbei, und das, man sieht ja auch, dass die mittlerweile echt was taugen, und dann habe ich das so ein bisschen hinterfragt. Und der restauriert halt gerade sein Elternhaus, also den Hof, den seine Eltern halt gehabt haben, den er geerbt hat. Und dann hat er sich halt auch mal so ein bisschen mit Solarstrom beschäftigt. Und also man kann auch so einen Umweg gehen und dann feststellen, dass das Elektroauto vielleicht doch gar nicht so doof ist und sich dann mal damit befassen und dann feststellen, naja, also eigentlich ist es ja doch eine gute Technik. Und es war jetzt tatsächlich nicht der Weg übers Fahren, weil in meinem Leaf ist er mitgefahren und hätte ihn auch fahren dürfen. Das hat er damals abgelehnt. Nein, er fährt kein Elektroauto. Mittlerweile ist er halt wirklich an dem Punkt, wo er sagt, naja, so ist das nächste Auto. Wenn es dann fällig ist, also die fahren ihre Autos gerne sehr, sehr lange, das ist auch okay. Dann, wenn es fällig ist, dann wird es aber ein Elektroauto. Also das hat er jetzt gesagt und das habe ich von ihm nie erwartet.
Also die Menschen können sich durchaus ändern und die werden sich auch ändern, weil sie sich ändern werden müssen. Ich will noch mal gerne auf die Medien zurückkommen. Ich habe gestern ein Interview gesehen mit Robert Habeck, der Grünenminister, und der hat was ganz Interessantes zum Thema Medien und vor allem soziale Medien gesagt. Er hat gesagt, naja, also Politik ist halt, man muss irgendwie es schaffen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bekommst du halt nicht, wenn du irgendwelche netten Sachen sagst, sondern wenn du polarisierst. Denn wenn du polarisierst, dann fangen die Leute an zu kommentieren. Und wenn die Leute kommentieren, dann schießt das Video nach oben. Und das führt einfach dazu, dass Politiker da hingehen und sagen, okay, wie kann ich denn polarisieren? Und dann kann ich eben zum Beispiel das E-Auto bashen, kann sagen, E-Autos sind alles scheiße. Und dann werden ganz, ganz viele Leute darunter kommentieren und dann wird man drüber diskutieren und kommentieren und dann schießt das Video eben nach oben. Aber oben ist halt dann die Überschrift, Elektroauto ist halt Mist. Jens, du befasst dich ja im Grunde damit, weil du bist YouTuber, du musst immer gucken, was mache ich für eine Überschrift über mein Video, wie kriege ich das hin, dass möglichst viele mein Video gucken. Du hast ja auch dieses Problem, ne? Du möchtest ja nicht polarisieren, hast du ja auch gesagt, aber das ist dann natürlich schwieriger, oder?
Ja, ein bisschen polarisieren ist immer dabei, ne? Das ist ganz klar, dass du natürlich Überschriften willst, und bei mir, bei meinem Thumbnails, jetzt bin ich ja schon seit ein paar Monaten dazu übergegangen, meistens nur zwei große Wörter zu nehmen und dann natürlich unter dem Thumbnail längeren Titel, aber letztendlich sind das dann Begriffe, die so ein bisschen einen reinziehen sollen in das Video, in das Thema. Und die sind unter Umständen auch provokant oder absichtlich missverständlich, sodass man gucken muss, was will er denn jetzt in dem Video überhaupt sagen? Und dann klickt man es an. Das ist natürlich auch klar, macht jeder YouTuber, der eine mehr, clickbaitet mehr, der andere weniger. Aber mit der Polarisierung hast du natürlich recht. Und das ist das, weswegen die Medien das natürlich in erster Linie machen. Die wollen natürlich die Aufmerksamkeit für ihre Artikel. Oft sind es auch freie Journalisten, die eben auch schreiben für irgendwelche Online-Medien oder auch Fernsehen oder Zeitschriften. Und die werden dann oft auch erfolgsbasiert bezahlt. Das heißt, je mehr Klicks ein Artikel hat, desto höher ist der Honorar. Und dass sie natürlich ein existenzielles Interesse daran haben, zu polarisieren, ist ja völlig klar, ne? Und dass bei den Politikern, also dass Habeck jetzt absichtlich polarisieren möchte, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Zumindest wenn, dann nee, hat das genial gemacht, dann haben die geniale Berater, ja. Weil also mehr polarisieren als Habeck kann man in der Politik heutzutage, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, dass man quasi der unbeliebteste Politiker Deutschlands ist, glaube ich, Robert Habeck, und also ich glaube noch vor Alice Weidel, ich weiß es nicht, aber zumindest fühlt sich das immer so an. Ne? Aber nochmal zurück zur Politik, auch was Michael versucht hatte anklingen zu lassen. Also ich glaube ja ganz fest, dass dieses Verbrennerverbot, so wie es ja immer genannt wird, und so hieß es ja im Prinzip eine Sekunde, nachdem die EU das in die Medien gegeben hat, diesen Beschluss, hieß es, glaube ich, in den Nachrichten Verbrennerverbot, dass das da sehr stark dazu beigetragen hat, bei den Leuten eben dieses mir wird was weggenommen Gefühl zu erzeugen. Und
aber da sind wir doch genau bei der Verantwortung. Das ist ja das, was ich meine. Die Verantwortung der, ich nenne sie wieder Mainstream-Medien, und wie diese Begriffe, sag ich mal, benutzt werden.
Ja klar, das haben sie ja schon bei der Wärmepumpe geschafft. Sie haben durch gezielte Berichterstattung die Wärmepumpe zerstört.
Man kann sagen, Kampagnen, ja. Kann man sagen. Und das kam aus der Bild-Zeitung, die übrigens zu 30% zu einem Ölkonzern gehört. Das mal so nebenbei. Da wurden auch Kampagnen, du hast ja auch gesagt, Habeck ist besonders unbeliebt, ja, weil eben bestimmte Medien wirklich Kampagnen gegen ihn geführt haben, um eben auch wieder Clickbait zu generieren und so weiter und so weiter. Also dieses Interview, was ich mit Robert Habeck gesehen habe, war eigentlich ein Interview, wo er gesagt hat, er versucht eigentlich bei den Fakten zu bleiben und eben nicht zu polarisieren. Dass das manchmal nicht so geschickt macht, sind wir uns, denke ich, einig, dass er da durchaus noch Nachholbedarf hat, okay. Aber ich finde, es geht schon in die richtige Richtung. Ob er damit Erfolg dann haben wird, wird schwierig, glaube ich, gegen all dieses Clickbaiting.
Genau, ich glaube, dass vieles, was auch die Politik mit bester Absicht beschließt oder auch noch gar nicht beschließt, also die ganze Wärmepumpengeschichte war ja noch nie mal beschlossen, bevor es schon zerrissen wurde. Ja, da wurde ja nur drüber geredet. Da hieß es ja, wir planen oder oder wir denken, dass man das so und so machen könnte. Und schon hieß es, wir müssen demnächst alle unsere Heizung wegschmeißen und werden gezwungen, Wärmepumpen zu kaufen. Und das alles scheiße, weil die Dinger sind riesig, hässlich, laut und stinken. Wobei stinken tun sie ja gerade eben nicht. Aber letztendlich hieß es ja dann so. Und das wurde dadurch gezielt zerstört, obwohl ja noch nicht mal was beschlossen war. Und geschweige denn Details von irgendwelchen Beschlüssen überhaupt bekannt wurden. Ne? Und dadurch wurde das ganze Thema mehr oder weniger zerstört. Und beim E-Auto sind wir auch kurz davor, hier in Deutschland das Thema zu zerstören, indem wir durch die Medienlandschaft bei uns so viel Mist an Informationen vor den Latz geknallt kriegen. Teilweise Falschinformationen, teilweise Informationen, die ein Körnchen Wahrheit haben, aber verdreht oder überhöht oder viel extremer, als sie wirklich sind, dargestellt werden. Und am Ende pflanzt sich das in die Köpfe der Leute rein. Und es heißt ja immer, ja, also 2035, da darf ich dann keinen Verbrenner mehr kaufen, da muss ich dann ein E-Auto kaufen. Also wird der Verbrenner verboten. Damit ist das Wort ja quasi so, wie man es immer sagt, ja. Es ist ein Verbrennerverbot. Dass es natürlich nur für Neuwagen gilt, wissen wir alle. Wir dürfen Verbrenner weiterfahren, aber wir können eben keinen neuen mehr kaufen. So, das ist das Verbot und das ist in den Köpfen drin. Und dagegen wehren die sich natürlich jetzt. Vor allem, wenn ich bedenke, was E-Autos heutzutage so kosten und der Gebrauchtmarkt ist zwar gerade am Entstehen, gibt auch schon günstige gebrauchte E-Autos mittlerweile, immer mehr. Aber so jemand, der sich heute für 1.500 Euro einen Verbrenner kauft, weil er nämlich nicht mehr Kohle hat, ja, der hat auch Existenzängste. Wie soll ich denn dann ein Auto fahren? Ich kann mir gar nicht leisten. Und das ist natürlich klar. Ja, und das wird den Leuten alles überhaupt nicht erklärt, sondern die werden alleine gelassen und werden mit irgendwelchen Phrasen so dermaßen aufgehetzt und verunsichert, dass es mich das überhaupt nicht wundert, wie die Stimmung gerade ist.
Und jetzt sind wir ja am Punkt, Michael. Wir klagen ja darüber, dass das E-Auto zerrissen wird, dass dagegen gebasht wird und was weiß ich. Michael, was wäre denn eine Lösung, um da mal weg von zu kommen? Also was können wir tun als YouTuber, als Podcaster oder was können wir Menschen tun, um das wieder in eine andere Richtung zu drehen? Können wir da überhaupt was tun oder haben wir eh keine Chance gegen die großen Medien?
Also ich bin der Meinung, wir haben da eh keine Chance, aber wir tun es ja trotzdem, weil wir einfach davon überzeugt sind. Und deswegen ist ja dieser Podcast entstanden, deswegen haben wir Jens eingeladen, deswegen hat Jens ein Video gedreht, deswegen habe ich ein Video gedreht mit ganz vielen YouTuber-Stimmen. Übrigens, Jens sein ist auch dabei. Also wir nehmen es ja an und versuchen, was zu machen. Aber ich glaube einfach, wenn dieses Bewusstsein in den Köpfen der anderen, in den freien Journalisten, die davon leben, richtig, in den Mainstream-Medien, sage ich sie wieder, die großen Medienhäuser, wenn die halt so weitermachen und wirklich Tatsachen verdrehen, da haben wir gar keine Chance. Aber es wird uns nachher bitter zu stehen kommen, als Exportland, als wirklich Exportweltmeister. Wenn die Automobilindustrie in die Knie geht, dann haben die großen Medienhäuser und die Politik einen Anteil daran. Und dann möchte ich das Geweinen und Geheule der anderen nicht hören. Deswegen, auch wenn wir nur eine kleine Marktmacht haben, jeder, aber summiert vielleicht oder addiert alle zusammen, erreichen wir dann doch schon den einen oder anderen, dass dieses Stammtischgelaber und Gefeuere aufhört. Meine Überzeugung. Deswegen reden wir auch heute drüber.
Was ich noch ganz wichtig finde, ist, wir dürfen die Leute nicht vergessen, die vielleicht einfach nur verunsichert sind. Diejenigen, die Hilfe brauchen, diese Vorurteile gar nicht so an sich rankommen zu lassen, die sagen, ja, ich würde es ja eigentlich gerne ausprobieren, ich traue mich aber nicht so richtig. Gerade wir im Verein bei den Electrified Women, wir haben das immer mal wieder, dass auch Kontakt aufgenommen wird zu uns, gerade weil wir ja auch sagen, Wohlfühlzone für Frauen untereinander. Frauen stellen ja schon mal andere Fragen, wo die Männer dann mansplaining-mäßig meinen, da irgendwas erklären zu müssen. Und da merkt man schon, es gibt auch immer noch die einfach alles hören und sich denken, ja, weiß ich nicht, aber vielleicht finde ich mal jemanden, der mir das wirklich erklärt und mir wirklich zeigt. Und ich denke, da ist ein großer Punkt, wo wir als YouTuber, als Podcaster, als überzeugte E-Mobilisten noch ansetzen können. Nicht bei denen, die sowieso festgefahren sind in ihrer Meinung. Die abends auf den BMW-Stammtisch gehen und darüber reden, wie laut der Motor krölen kann. Sondern diejenigen, die halt verunsichert sind, die Hilfe brauchen, die Erklärungen haben möchten. Und da ist es, denke ich, eine Stellschraube, die wir immer noch in der Hand haben.
Wir haben aber eine andere Seite noch, auch noch. Die muss man auch beleuchten. Wir haben eine Seite, ich habe das eben gesehen, von RTL, schreibt mich jemand an, RTL-Produzent. Was ist überhaupt mit den Batterien? Ne? Und dann erklärt man das mit den Batterien. Und dann erschreckt mich jedes Mal, diese unglaubliche Oberflächlichkeit, weil die Leute mit zwei Klicks selber gucken können und sagen, Akku, wie sieht es mit dem Akku aus? 8 Jahre, 160.000 Kilometer, 70% Leistungsgrenze, das klickt man doch in ein paar kleinen Schritten. Wieso wird diese Diskussion immer und immer wieder geführt? Endeabend geht auf die Straße, interviewt Leute, auch eine Dame, sagt, ja, also ich bin gar nicht sicher mit den Akkus. Also wenn ich wüsste, was all mit diesen Akkus später mal gemacht wird. Eine Freundin von uns sagte damals mal, ja, der Akku, muss man den wie Atommüll dann irgendwo verbuddeln? Und so, ich sage, ja klar, bei dir im Garten am besten, ne, und tief reingraben. Dieses Nichtwissen, ich bezeichne es einfach als eine unglaubliche Oberflächlichkeit. Wir haben alle medial, können wir auf alles zugreifen. Wir haben so eine hohe Informiertheit über alle Quellen und was es heute gibt. Warum sind die Menschen, das ist für mich eine entscheidende Frage, nicht in der Lage, ne, außer Experten mal zu fragen, das machen sie ja dann auch, im geringsten Fall. Am besten ist es ja, sich immer an diese Massenmeinung dran zu kleben und zu sagen, das haben die und die ja schon gesagt, also mit dem Akku ist scheiße, das Package ist alles nix und so weiter. Und dann klammert man sich an diese Sachen, statt die Experten, die es ja nun mal von Jens, Ove, Michael, du, also es gibt ja 10.000 davon, die könnte man doch fragen. Ich kenne das aus eigener hier Umgebung, der Nachbarschaft. Ich habe hier als einziger hier in der Umgebung ein Haus, das hat kein Gas, das hat eine Photovoltaik, ich habe das Elektroauto stehen. Also mich hat keiner angesprochen, sagt immer Tesla, schönes Auto, möchtest du mal Probe fahren? Ich biete das mal an, fahr doch mal Probe, probier es doch mal selber aus. Ne? Und Fachfragen erstmal gar nicht. Ne? Alle sind eher skeptisch, gucken mal und sagen, der Verbrennertyp, dann bist du immer noch der Exot. Und wir sind im 2023, ich habe es ja gerade von dir gehört, Jens, 2012 sind ja die ersten schon Tesla gefahren. Ne? Das sind 12 Jahre weiter. Und das erschreckt mich, 12 Jahre weiter und dieselben Fragen auf der Straße. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das ein repräsentativer Querschnitt immer ist, aber wenn Menschen, so Frauen oder andere Personen da antworten und sagen, was macht man mit Batterien, wie sieht das hier aus und die Stoffe, ne, Kobalt, und da kommen so alte Diskussionen hoch. Also wie kriegt man da die Biege da rein, ne? Wie kriegt man da einen Dreh rein, dass das alte Bild, was hier geschaffen worden, wahrscheinlich genau wie ihr gesagt habt, medial geschaffen wurde, extra, absichtlich, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, es hat immer eine Intention, irgendwo hinzulenken, Fokus von Massenmedien dahin zu biegen. Das hat immer irgendeine Absicht. Und dieses Umbiegen wieder zurück in was Positives, dass das Auto, das Elektroauto eben da steht, wo es ist. Eine Technik, die meilenweit voraus ist, ne? Wie Fichtner das eben erklärt. Das, glaube ich, ist immer noch ein gutes Stück Weg, das wir zu gehen haben.
Aber es ist ja immer, wenn man in die Vergangenheit guckt, von Produktentwicklung, gab es ja immer solche Disruptionen. Ja, also nehmen wir den Röhrenfernseher, dann kam der LED-Fernseher und die Leute haben alle gemosert, weil sie gesagt haben, naja, das ist ja schön gut, aber das ist ja unglaublich teuer. So, und dann kamen irgendwann die Preise runter und dann haben eben nicht nur Technikaffine sowas geholt, sondern auch den normalen Bürger, weil es halt plötzlich genauso viel gekostet hat wie der Röhrenfernseher, und dann war das Gelaber zu Ende.
OLED an, ne? Das so. Startete bei
genau. So,
30.000,
das hast du ja, ist
jetzt rund auf 3,5.
Das hast du ja bei allen Entwicklungen immer wieder. Nimm Fotografie, ja, früher Filme, jetzt digital. Riesenvorteile. So, und das ist, denke ich, das Problem, dass die Leute natürlich auch Ängste haben. Also, und ich verstehe das auch. Also ich verstehe das wirklich, wenn ich, nimm mal die Schreibmaschine. Meine Mutter, ich erinnere mich noch, ich bin als kleines Kind daneben gesessen, habe dazugeguckt, wie meine Mutter in die Schreibmaschine reingetippt hat während ihres Studiums. Ja, die hat da also reingehämmert und da ist ein Farbband drin. So, und wenn ich jetzt der Hersteller bin von Farbbändern für Schreibmaschinen und jetzt kommt ein Gerät, nennen wir es mal Computer, das kein Farbband mehr braucht, dann habe ich natürlich Ängste, wenn ich in dieser Firma arbeite, meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Wenn ich jemand bin, der Ölfilter baue, ja, und verkaufe, ja, dann habe ich jetzt ein Problem, weil Elektroautos brauchen halt keinen Ölfilter und so weiter. Aber eins hast du
vergessen dabei. Alles, was wir hier sehen an Technikwechsel in den sogenannten Kondratjew-Zyklen, wir haben die ja mal besprochen, ne? Also die Menschheit verändert sich immer schneller, gerade jetzt mit KI, wenn die Entwicklungszyklen immer schneller. Aber nichts ist so, dass man das nicht sehen konnte. Tesla kam ja hier rein und hat ja schon mal ein Bein hier reingestellt. Die haben ein Anzeichen geliefert und die deutsche Industrie, wir haben es ja von Mario Herger in unserem Gast gesehen, hat nicht reagiert. Die haben zu spät reagiert, haben sich die Materialien zu spät eingekauft, zu teuer. Während der Musk schon 10 Jahresverträge oder 20 Jahre für seine Materialien festgeschrieben haben. Der hat eine Ladestelle für sein Auto aufgebaut, sodass der Fahrzeugkäufer direkt wunderbar an die Ladestellen, unkompliziert, also ein Vordenken. Und wir sind Dichter und Denker und wir kriegen das nicht hin. Hier überlässt eine deutsche Industrie, eine Autoindustrie, die Ladestellen, hier diesen privaten oder dem staatlichen, und die bauen das jetzt langsam auf und dann ein Bezahlsystem, wie jetzt in RTL, da stehen natürlich genau die Laien und im Regen, im Regenschirm, wir haben es ja alle gesehen, sagt, das funktioniert aber hier gar nicht, ne? Also das ist ja alles, also hier Elektroauto, dieser Quatsch. Guck dir mal an. Und das sagt er, geht ins Studio zurück, der Ebel mit der Sabrina, dieses Trucker-Baby, und sagt, so, wir haben es ja gesehen, Sabrina hat dasselbe gesagt, das ist jetzt repräsentativ für Deutschland, ne? Diese beiden Stimmen. Und das nehmen die Leute natürlich den Prominenten ab, haben wir gewusst. Also genau so ist das. Das ist doch alles Kampf hier. Ne? Und diese Bilder, die man erzeugt, und die hat man ja hier nochmal erzeugt, ganz klar erzeugt, das hat doch eine Intention. Wenn RTL hier Stern TV sowas zeigt, dann, also bitte, das ist dann nicht unüberlegt gemacht.
Jens, würdest du meinen Satz unterschreiben, wenn ich sagen würde, wir brauchen eigentlich mit den Leuten gar nicht mehr diskutieren, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil in 5 bis 10 Jahren, wenn sie ins Autohaus gehen, bekommen sie sowieso keinen Verbrenner mehr verkauft.
Vom Grundsatz, das, was du damit meinst, glaube ich das auch, dass das so ist. Die Frage ist dann nur, sind es dann auch Autos von deutschen Marken oder sind es dann eher Autos von Marken, die wir heute noch nicht mal gehört haben? Also das ist eben das, was mich so ein bisschen umtreibt, gerade auch aktuell in der Diskussion, dass wir, ohne es zu wollen eigentlich, ne, aber unseren Standort dadurch kaputt reden und kaputt schreiben, weil, wie du schon sagtest, die deutsche Automobilindustrie ist sehr spät auf den Zug aufgesprungen, hat dann, also gerade auch VW hat dann sehr viel Gas gegeben, BMW, Mercedes haben auch ein bisschen nachgezogen. Jetzt durch die ganze Diskussion rudern alle wieder zurück oder haben Absatzschwierigkeiten, die Autos verkaufen sich nicht mehr so gut, wie die das gedacht haben, stehen alle auf Halde, Werke werden möglicherweise sogar geschlossen, Stichwort hier in Brüssel das Audi SQ8-Werk bei VW, Mercedes stampft die Elektroplattform ein, das Wolfsburger Werk für den Artemis, das Projekt Artemis von VW wird nicht gebaut, hieß doch Artemis, meine ich, wird alles gecancelt und so, ne? Tesla hat 40% Absatzeinbruch und so weiter und so weiter, und das sorgt doch dafür, dass wir am Ende von den Chinesen überrollt werden, weil die machen einfach weiter, weil die haben nämlich diese Absatzkrise gar nicht, also in USA und China, übrigens auch in Gesamteuropa, da ist immer noch ein Absatzwachstum bei den E-Auto-Verkäufen, nur eben in Deutschland nicht, Italien nicht, und es gab sogar in Schweden und Norwegen einen leichten Rückgang, komischerweise, aber eben in Gesamteuropa nicht und USA und China schon gar nicht. Und wenn sogar ein Telefonkonzern, ich sage nur Xiaomi, mal eben ein E-Auto, und zwar gar kein schlechtes, in Rekordzeit auf den Markt schmeißen kann.
Den SO7.
Ja, genau. Ne? Ich habe ihn zwar noch nicht live gesehen, aber diverse Videos und Leute, ich kenne Leute, die ihn halt live gesehen haben. Und ja, die können das in Windeseile, und VW und Co. können zum Beispiel den ID.2 nicht mal eben in einem Jahr auf den Markt bringen, sondern brauchen da 3 Jahre für. Also ehrlich gesagt, da schwimmen uns hier die Fälle weg, und die Technologieführerschaft im Automobilbau, den haben wir vielleicht noch beim Blechbiegen, aber nicht mehr bei der ganzen Technik. Und jetzt kommt das Nächste, weil der nächste geile Scheiß ist nämlich das autonome Fahren. Da arbeiten ja alle Deutschen dran, ne? Mercedes und BMW, die haben jetzt hier irgendwelche Genehmigungen bekommen für Level 2,5 bis 3. Aber wenn ich so sehe, was Tesla mit FSD in USA schon alles macht, ja, und die haben nicht mal Radarsensoren, die haben nicht mal LiDAR-Systeme, sondern machen alles nur mit Kameras, wofür sie ausgelacht wurden vor 2 Jahren.
Und ich lache sie immer noch aus, tut mir leid.
Sorry, ich meine, ich bin jetzt im Gespräch mit einem Kollegen, YouTuber, ganz kleiner, der in den USA lebt, ist ein Deutscher, der fährt einen Tesla Model Y mit FSD, also Full Self Driving, und macht immer so kleine Videos von seinen Fahrten, ne? Wenn man das so sieht, und er auch selber sagt, das ganze System lernt ja jeden Tag dazu. Und du bekommst ja mit jeder neuen Version, die so im 2 bis 8 Wochen Abstand immer von Tesla rausgehauen wird, bekommst du was, was das Auto vorher nicht konnte. Und zwar umsonst. Ne? Du hast es ja einmal bezahlt. Also das ist so faszinierend. Wir sind da sehr technologieungläubig. In China gibt es 40% der Leute, die sagen, autonom fahren wir in 3 Jahren, aber sicher. In den USA sind es 28%, die das glauben. In ganz Europa sind das nur 15%. Und diese ganze Technologieoffenheit, die ja anders gemeint von Söder und Co. immer schwadroniert wird, die haben wir hier gar nicht, sondern wir sind total beschränkt in unserem Denken.
Genau, du hast vorhin VW als Beispiel genannt, ne, mit dem ID3. Lustigerweise, in dem Moment, wo du das gesagt hast, ich hatte gerade Facebook auf, da wird mir vom Chip ein Artikel angezeigt, ganz brandaktuell, eben gerade rausgekommen, Interesse an E-Autos sinkt, VW investiert 60 Milliarden in Verbrennermodelle. Also, hallo? Das eben gerade, wir reden drüber.
Als ob das jetzt Handy stimmt, sei dahingestellt, ne?
Bei Chip. Das, genau, Chip ist wieder so eine Sache, na, man weiß es nicht. Aber das ist doch diese ganze, sag ich mal, dieses ganze falsch informieren. Deswegen machen wir heute den Podcast. Wie du schon eben richtig gesagt hast, die Amerikaner und die Chinesen, die arbeiten einfach an der Zukunft. Und wir versuchen, einige Dinge einfach der alten Industrie zu erhalten, damit der Wohlstand weiter gesichert bleibt. Aber dass das der falsche Weg ist und dass die Mainstream-Medien, Jerome, dass die wirklich am Ende des Tages da die ihre Verantwortung nicht gerecht werden. Das war eigentlich der Sinn dieses Podcasts.
Noch zwei, warte mal, haben wir noch zwei kleine, ja, Dinge aus der Praxis, aus dem wahren Leben. Ich habe ein paar Bekannte, die einen waren in Peking vor 4 Wochen, für mehrere Wochen, und einer ist gerade für 2 Monate in Bangkok, also Thailand. Und gerade auch Peking wurde mir berichtet, ich habe so gefragt, wieso die Luft war, ne? Peking kennt man ja, Smog ist ja berühmt.
Also ich war ja schon 3-mal in Peking insgesamt, und es kann wirklich richtig übel sein.
Wann warst du das letzte Mal da?
Ich glaube, das ist schon länger her tatsächlich, das war 2013. Genau. Ich glaube aber, es ist deutlich
also,
besser geworden, das würde ich
sofort mir wurde berichtet,
glauben.
Peking, mega geile Luft, und du siehst fast nur noch Elektroautos auf der Straße, an jeder Ecke sind Ladesäulen.
Ach, herrlich.
Und das in Peking. Ja, und dann Sprung nach Thailand. Ein Mitarbeiter von mir ist gerade in Thailand längere Zeit. Er meinte auch, in jeder Shopping-Mall stehen Elektroauto-Showrooms. Überall fahren E-Autos rum und die Leute werden damit zugeballert. Obwohl in Thailand die Elektromobilität noch nicht so weit ist wie hier in Europa. Aber überall in den Shopping-Malls stehen die Chinesen mit ihren Autos. Also in den Shopping-Centern, ne? Also keine Autohäuser. Also das heißt da, ja, wo ja ich meine Mutter hingeht zum Einkaufen. So, und die werden damit einfach konfrontiert. Und das ist quasi das, ja, was die Zukunft ist.
Gerade in Peking ist das wirklich eine Erholung, weil ich war, wie gesagt, 3-mal. Ich war allerdings nicht im Winter, wo es noch viel, viel schlimmer ist oder war, sondern ich war im Sommer dort. Aber es gab manche Tage, da hast du also keine 900 Meter weit gesehen, einfach weil die Luft so dunstig war von diesem ganzen Smog. Das war wirklich nicht schön. Gut, ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle einen Punkt, weil auch der Jens mir vorhin gesagt hat, ich habe noch einen weiteren Termin heute Abend. Und ich habe aber noch eine Geschichte, nämlich die Veranstaltungstipps. Und Wolfgang macht die ja immer für uns. Und ich habe gesagt, Wolfgang, du machst das so toll. Wir müssen das irgendwie herausstellen und ich mache einen Jingle für dich. Ja, und ein Jingle, das zu dir passt.
Ich bin gerührt.
Ja, das hoffe ich
nicht
doch.
Nicht geschüttet, und gerührt.
Und ich hoffe mal, dass dieses Jingle dir gefällt und den anderen auch.
Hey, es ist endlich soweit, die Emo-Wuschen Veranstaltungstipps. Du hast keine Ahnung wohin, dann stelle jetzt die Lausche auf. Die sensationellen Veranstaltungstipps von Wolfgang Paul.
Wolfgang, habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht, oder?
Ich bin sowas von geflecht. Also das ist ja unglaublich. Muss ich jetzt genauso in diesem Tonlage schreien?
Nein,
oder?
Du machst in deinem
Rhythmus. Bitte. Du kannst meinen neuen Kanal-Trailer mal machen. Echt klasse gemacht. Ja, also ich bin begeistert.
Dann lass mal hören.
So, dann fangen wir mal an. Also ich habe hier mal 3 Stück zusammengestellt und ein bisschen gestöbert. Also es gibt die Automechanica vom 10. bis 14.09. in Frankfurt. Ist eine Leitmesse und verschiedene Themen werden hier angesprochen, wie Ausrüstung, Teile, Zubehör, Management, Service, Elektromobilität, alternative Kraftstoffe. Ganz wichtig, ne? Und vernetztes Auto und natürlich. Das Tagesticket kann man schon für 45 Euro bekommen. Wer ein Dauerticket über die ganzen Tage haben möchte, für 79.
Dann gibt es die Automotive Supplier Summit in Wolfsburg am 21. Oktober 2024 im Kongresspark Wolfsburg. Online kann man die Tickets da bestellen für 0 Euro. Und wer tief in die Tasche greifen will, weil er nicht nur an 5 Meetings teilnehmen will, sondern an viel mehr, zahlt dafür satte 999 Euro. Also da ist schon echt was geboten, man tief ins Portemonnaie zu greifen. Da geht es um Elektrifizierung, Innovation der Antriebsstränge, Software und die Wettbewerbslandschaft. Ich denke, das wird auch eine sehr schöne, sehr informative Geschichte, aber sehr teuer. Der nächste ist auch entsprechend teuer. Also ich weiß nicht, warum die hier mit solchen Preisen aufwachten, das ist ja Wahnsinn. VDE Mobility Konferenz in Frankfurt in der Unionhalle, und da geht es um politische Rahmenbedingungen zur Förderung der Elektromobilität, Zukunftstrends, Lösung, Nachhaltigkeit, und als hätten sie sich abgesprochen, für 999 Euro ist man dabei. Das waren mal 3 Veranstaltungstipps herausgepickt.
Dankeschön, Wolfgang, und das waren sie.
Die Veranstaltungstipps.
Sag mal, Jerome, und haben Wolfgang wir...
Jetzt quatscht er in mein toll gemachtes... Hey, da ich sind dachte, Stunden an Ende. Arbeit drin.
Ja. Mann.
Sag mal, haben wir nicht noch heute einen Hörerbeitrag?
Oh, stimmt. Wir hatten ja gesagt, dass Hörer sich gerne bei uns beteiligen können und uns erzählen können, wie sie eigentlich zur Elektromobilität ganz persönlich gekommen sind. Und da haben wir auch den einen oder anderen Beitrag bekommen. Und einen haben wir uns per Los sozusagen rausgepickt, und den hören wir uns an.
Hallo, liebes Podcast-Team. Mein Name ist Michael Vossen. Ich bin seit 3 Jahren E-Mobilist. Und ich erzähle euch mal, wie ich zum E-Mobil gekommen bin. Vor etwa 6-7 Jahren hat ein CEO in einer Nachbarfirma auch ein Model S gefahren. Einmal kam ich mit meinem BMW 7er aus der Tiefgarage, sehe den Besitzer des Tesla Model S, kurbel das Fenster runter und spreche ihn an, tauschen will. Hat er gelacht. Wir haben danach noch ein Gespräch geführt. Er hat gemerkt, ich kannte mich ein bisschen aus mit Tesla. Ich hatte die Videos von Jean-Pierre Krämer mit dem Model S damals gesehen. Und dann hat er mir ein Angebot gemacht: Wenn ich mal Zeit habe, drehen wir mal eine Runde. 3-4 Monate später, ich hatte auch mal wieder Feierabend gemacht, kam er an mir vorbeigefahren und meinte, ob ich Zeit habe. Jo, dann sind wir mal so 3-4 Kilometer ums Carré gefahren. Und ich habe das erste Feeling von Elektromobilität bekommen. Ihr wisst selber, man ist angefixt. Ne? Jo. 2 Jahre später hat meine Frau mir ein Hochzeitstaggeschenk gemacht, hat mir einen Gutschein geholt, eine Autovermietung in Köln, die Fahrzeuge haben 3-4 Stunden Tesla fahren. Ich habe dann später darauf zurückgegriffen, habe die Firma angerufen, die konnten mir aber leider keinen Termin erfüllen, wo ich Zeit hatte oder die ein Auto frei hatten. Und dann habe ich den guten Mann angesprochen: Pass mal auf, ich bin im TTR-Forum registriert. Und da habe ich gesehen, du machst Werbung. Und dann habe ich einen Deal mit ihm gemacht. Dann habe ich ein Model X für 24 Stunden genommen. War ein bisschen teurer, ein bisschen draufgezahlt. Aber dann sind meine Frau und ich einmal 24 Stunden Model X gefahren. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Dann ging es weiter. Das nächste war vor 3 Jahren in Moers, Eakinball, Endstation. Von mir ist es nicht weit weg gewesen. Bin ich dann noch abends schnell hingefahren. Und kurz vor Toresschluss hatte ich die Möglichkeit, ein iOS U5 zu fahren. 10 Minuten. Und das hat mich total begeistert, das Auto. Ein paar Tage später habe ich versucht, ein Ioniq-Fahrzeug zu bekommen. Die haben mir damals den Vertrieb mitgeholfen. War schwierig. Über Facebook habe ich dann in Ratingen Station gefunden. Und da konnte ich eine Probefahrt für meine Frau organisieren. Wir haben diesen Probefahrt gemacht und nach 5 Minuten war uns klar, wir gucken, ob wir so ein Auto kriegen. Wir haben einen bestellt. Nach fast einem Jahr ist er dann gekommen und seitdem sind wir voll dabei. Zwischenzeitlich haben wir ein gebrauchter Renault Zoe gekauft. Eine von 2017, Phase 1. Da haben wir unsere Typ 2 Erfahrung mitgemacht. Mit der waren wir an der Nordsee, da waren wir im Südbadischen. Wir haben viele Touren damit gemacht. Mit Rollstuhl, Rollator, Gepäck, lange Ladezeiten, hat uns alles nicht gestört. Man hat ja Handy oder Tablet dabei und dann die Ladezeit überbrückt man dann halt. Ne? Wir lassen uns darauf ein. Wir fahren seitdem keine Verbrenner mehr. Ich habe in meinem Leben über 3 Millionen Kilometer mit Verbrennern gefahren. Okay, wenn es nicht anders geht, wenn die Situation mal sein sollte, aber generell muss es nicht mehr sein. Das war jetzt mein Beitrag zum Thema, wie komme ich zur E-Mobilität?
Soweit also unser Hörer und vielen Dank. Und wer irgendwie was beitragen möchte für unseren Podcast, einfach eine Audioaufnahme uns schicken, gar kein Problem. Die Adresse, die weiß der Michael.
Redaktion.
Yes, ich weiß sie auch, ich weiß sie auch.
Ich übergebe an Jessica.
Ja, und zwar, ihr könnt uns Audios schicken oder auch einfach E-Mails. Es muss keine Audios sein, an redaktion@e-movotion.de.
Genau, so ist es richtig. Jens, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen mit uns zu sprechen. War sehr, sehr nett. Bis jederzeit wieder herzlich willkommen.
Ja, da bin ich ja nächstes Mal wieder dabei, ja, oder? War super nett mit euch.
Ja, sehr gerne. Komm einfach vorbei. Überhaupt kein Problem. Und ja, viel Erfolg weiter mit deinem YouTube-Kanal, der da heißt
wie? Move Electric.
Genau, Move Electric. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, also ohne das abgesprochen zu haben, ich habe heute Mittag von dir ein Video angeguckt mit dieser hässlichen Farbe auf deinem neuen Model Y. Jo,
die ist gar nicht hässlich.
Die 50 Euro kriegst du morgen, ne?
Ja. Alles klar. Tschüss Jens. Tschüss, und Jens. Dankeschön, dass du wieder dabei warst. Wolfgang und auch Jessica und auch Michael war wieder dabei. Vielen Dank. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und ich freue mich drauf, weil wir haben wir gehen nochmal in eine ähnliche Richtung, aber diesmal machen wir es richtig wissenschaftlich auch, nämlich mit einer Psychologin, die uns erklärt, warum die Leute so Probleme haben, umzusteigen. Wir werden sehen.
Und danke, ich bin immer noch gerührt, ne?
Ja, ja, absolut. Du meinst wegen dem Jingle, ja, das kannst du auch. Da stecken also mindestens 5 Stunden Arbeit natürlich dahinter. So, hier die Gitarre ein per KI eingespielt. Okay, ja, empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr Hörer seid von E-Movotion und schreibt uns gerne und kommentiert und überhaupt macht, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.